Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Platz 5 bei der letzten Europameisterschaft. Das war zwar nicht ganz das, was sich der Deutsche Handballbund ausgerechnet hatte, aber in der nun anstehenden Olympiaqualifikation sollte auf jeden Fall Bundestrainer Christian Prokop eigentlich die DHB-Auswahl erfolgreich nach Tokio bringen. So jedenfalls das klare Bekenntnis des DHB-Vorstands Axel Kromer auch bei uns im Programm. Jetzt aber die Kehrtwende, die den Bundestrainer und wohl auch manche Nationalspieler völlig kalt erwischte. Prokop wurde entlassen und als sein Nachfolger der Isländer Alfred Gíslason vorgestellt. Also der Kandidat, der von DHB-Vizepräsident Uwe Schwenker schon öfter ins Spiel gebracht worden war, aber gegen den von DHB-Vize Bob Hanning gestützten Prokop lange keine Chance hatte. Jetzt also hat sich offenbar nach der EM-Analyse die Einschätzung von Prokops Leistung und damit vielleicht auch das Machtverhältnis im DHB-Präsidium verschoben. Darüber habe ich mit DHB-Vize Schwenker vorhin gesprochen, der auch Präsident der Handball-Bundesliga ist. Zunächst habe ich Uwe Schwenker gefragt, was letztlich ausschlaggebend dafür war, dass Christian Prokop gehen musste.
Also letztendlich ausschlaggebend war, dass man natürlich auf einmal und plötzlich die Alternative für Christian Prokop hatte, nämlich in dem für einen gewissen Zeitraum, für in einem kleinen Zeitfenster Alfred Gíslason zur Verfügung stand. Das war der absolut ausschlaggebende Punkt.
Aber wenn man mit Christian Prokop zufrieden gewesen wäre, insgesamt in der Nachbetrachtung und Analyse der EM, hätte man ja gar nicht nach einer Alternative suchen müssen.
Genau, also da gab es natürlich latent immer wieder Probleme, das muss man sagen. Also Christian Prokops Auftritt von Anfang an war sicherlich etwas unglücklich, ist natürlich auch überall so entsprechend wahrgenommen worden, natürlich auch von den Medien wahrgenommen worden. Er hat sich dann sicherlich weiterentwickelt, mit der Mannschaft weiterentwickelt. Das große Problem war von vornherein, dass man hier natürlich keinen versierten Trainer an der Seitenlinie hatte, sondern einen Trainer, der sich selber immer noch weiterentwickeln wollte und musste. Und mit ihm zusammen wollte man einfach eine Mannschaft entwickeln. Und vor dem Hintergrund gab es natürlich immer wieder ein bisschen Unruhe und ein bisschen Unzufriedenheit mit dem Coaching von Christian Prokop. Letztendlich war es dann eine ordentliche EM mit Platz 5, nichts Überragendes, aber eine ordentliche EM, auch vor dem Hintergrund, dass man natürlich etliche verletzungsbedingte Ausfälle hatte. Aber in der Nachbetrachtung und in der Analyse hat man dann overall nochmal geguckt, wie sind eigentlich die letzten Jahre gelaufen, wie ist die Zukunftsperspektive, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit der jetzigen Mannschaft, wo gibt es Alternativen, ist eine Alternative jetzt vorhanden und steht sie möglicherweise dann in Zukunft nicht mehr zur Verfügung. Und da war urplötzlich dann eigentlich auch die Möglichkeit, auf Alfred Gíslason zurückzugreifen.
Sie haben ja gesagt, dass Sie als Einziger mit Alfred Gíslason in Kontakt gestanden haben und entsprechend auf der Präsidiumssitzung am Montag informiert hätten, dass Gíslason auch mit Russland in Kontakt stehe und deswegen eine Entscheidung des DHB schnell fallen müsse. Wie sehr hat dieses Ultimatum die Diskussion der Präsidiumsmitglieder bestimmt?
Ja, also ich gehe mal davon aus und so war auch meine Wahrnehmung da, dass das natürlich einen gewissen dynamischen Prozess nochmal in Gang gesetzt hat und dass man bei der Analyse auf einmal diesen Punkt auch entscheidende Bedeutung zugekommen ist und dass man letztendlich in einer sehr kontrovers und aber auch konstruktiven Diskussion dann letztendlich im Präsidium zu dem Entschluss gekommen ist. Also diese Chance dürfen wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal in Gespräche einsteigen. Und ich hatte eigentlich und habe natürlich seit vielen Jahren Kontakt zu Alfred Gíslason, wusste aber auch erst an dem Wochenende davon, dass er sich in Moskau befand, letztendlich mit den Russen da in intensiven und engen Gesprächen zu sein.
Sie würden also nicht widersprechen, wenn man Sie als treibende Kraft hinter dem Bundestrainerwechsel bezeichnen würde?
Ja. Ich weiß nicht, ob ich treibende Kraft war, aber ich habe sicherlich den entscheidenden Impuls in die Diskussion eingebracht und letztendlich bin ich auch nur einer von 10 Präsidiumsmitgliedern. Also das ist einfach letztendlich so, aber ich denke einfach schon den entscheidenden Kick und den entscheidenden Impuls habe ich insofern gegeben, als ich dann nochmal von dieser Möglichkeit berichtet habe, die aber auch nur jetzt und nur für diesen kurzen Zeitraum zur Verfügung stand als Alternative.
Noch 2018 hatte sich ja DHB-Vize Bob Hanning mit seinem Kandidaten Prokop als Bundestrainer auch gegen Sie mit durchgesetzt. Haben Sie sich diesmal vorher der Unterstützung für Gíslason in der Liga und im Verband versichern können?
Überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt in keinster Weise irgendwie versucht, Stimmung zu machen, sondern habe einfach nur nach der Analyse von Christian Prokop innerhalb des Präsidiums letztendlich noch von dieser Möglichkeit berichtet. Aber im Vorfeld auch in keinster Weise mit niemandem aus dem Präsidium über diese Möglichkeit gesprochen. Also insofern war es dann trotzdem letztendlich eine, keine leichte, aber eine deutliche Entscheidung, war für mich aber auch ein Zeichen dafür, dass letztendlich eine Vielzahl von Präsidiumsmitgliedern nicht so ganz glücklich waren, respektive natürlich mit Alfred Gieshausen an der Seite eine bessere Perspektive für den deutschen Handball gesehen haben.
Und inwieweit haben Sie die Nationalspieler im Vorfeld mit eingebunden? Denn gerade die Kieler Nationalspieler Wolf, Pekeler, Weinhold, Wiencheck, die kennen den neuen Bundestrainer ja sehr gut.
Es sind überhaupt keine Spieler eingebunden worden. Ich sage mal, in diesem Falle gab es auch keine zwischenmenschlichen Probleme wie 2018 nochmal, als man auf die Spieler zurückgegriffen hat. Hier war es letztendlich eine Entscheidung des Präsidiums. Ich habe im Nachgang allerdings auch auf Bitten des Präsidiums mit den Kieler Spielern gesprochen, respektive sie informiert, und die haben sich natürlich durchaus professionell, aber auch positiv über die Zusammenarbeit mit Alfred Gieshausen geäußert.
Bob Hanning hatte sein sportliches Schicksal ja immer an das des Bundestrainers Prokop geknüpft. Jetzt betont er, trotz Prokops Entlassung bis 2021 DHB-Vize bleiben zu wollen. Kann das als vermeintlich Unterlegener funktionieren?
Ach, ich weiß nicht, ob er da Unterlegener war. So weit würde ich eigentlich gar nicht gehen. Also es war jetzt auch hier kein Wettstreit zwischen Bob Hanning oder mir. Es war jetzt einfach nur, dass man eine gewisse, Philosophieänderung, wäre es denn wirklich jetzt geeignet, um zukünftig erfolgreich für den deutschen Handball an der Außenlinie zu stehen? Und das hat natürlich eine Diskussion entfacht, an der letztendlich, zugunsten Alfred Gieshausen entschieden worden ist. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sehen, ob das Bob da unterlegen war. Also es ist eine demokratische Entscheidung gewesen und das war jetzt kein Zweikampf zwischen zwei Vizepräsidenten.
Wie bewerten Sie denn jetzt aus Sicht des Ligapräsidenten, Sie sind ja auch Präsident der Deutschen Handball-Bundesliga, das Auftreten von Bob Hanning während der Europameisterschaft?
Ja, ich kenne Bob natürlich auch und das würde schon ein abendfüllendes Programm sein. Also ich habe gestern natürlich in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, also man bekommt Bob natürlich nur in Gänze und man bekommt ihn nicht nur in Ausschnitten. Und man darf aber auch nicht vergessen, was er wirklich in der Vergangenheit geleistet hat, um jetzt die Gegenwart beurteilen zu können. Und Bob war ja vor 5, 6 Jahren sicherlich als Dynamo und als Motor die treibende Kraft, um den DHB, der damals nicht ganz so glänzend dargestanden hat, in eine bessere Situation zu bringen. Er hat also Visionen aufgelegt, auch mit der Agenda 2020, auch mit Olympia 2020, die uns natürlich alle schon entsprechend nach vorne gebracht hat. Und das darf man bei der Bewertung der Gesamtsituation nicht ganz außer Acht lassen.
Aber mit der Position und der Rolle, ich sag mal, aus der zweiten oder in der zweiten Reihe, hat er ja nicht so ganz viel Erfahrung.
Nein, das ist sicherlich so. Unter 4 Augen kann man gerne und gut auch mal mit ihm reden. Aber manchmal ist es, wenn eine Sache zu extrem wird, dann wird sie natürlich oftmals auch schnell kontraproduktiv. Und das eine oder andere überzieht er sicherlich.
Welche finanziellen Herausforderungen kommen jetzt eigentlich auf den DHB zu, die sich ja jetzt zwei Bundestrainer leisten muss?
Also ich sag mal, da ist der Deutsche Handballbund mittlerweile gut aufgestellt. Das wird man entsprechend auch verkraften können. Jetzt muss man natürlich mal gucken. Im Moment ist Christian Prokop freigestellt. Inwieweit er auch anderweitig wieder in eine andere Position kommt als Bundesliga-Trainer in etwa, das werden wir jetzt abwarten müssen. Aber zumindest wird es den DHB nicht finanziell in die Knie zwingen.
Obwohl dann sozusagen das doppelte Gehalt fällig wird für den jetzt entlassenen Prokop und auch den neuen Bundestrainer.
Ja. Aber das wird trotzdem den DHB nicht über Gebühr belasten. Zumindest ist er darauf vorbereitet.
Mit Gieshausen haben Sie gesagt, erhoffen Sie sich eine andere Spielphilosophie. Wie genau soll die denn aussehen?
Also man muss natürlich gucken, wir gehören im Moment sicherlich nicht zu den Top-4 Nationen in der Welt, aber wir sind sicherlich gut bestückt mit einer Mannschaft, die absolut auf Augenhöhe mit vielen anderen Nationen auch spielen kann. Wir haben nicht den Unterschied Spieler wie andere Nationen mit Sargosen, die Norweger oder Duvinjak, die Kroaten oder Mikkelhansen, die Dänen, aber da macht es vielleicht manchmal auch einen Unterschied, ob man an der Außenlinie einen nicht so erfahrenen Trainer hat oder ob man einen sehr charismatischen Trainer hat, der über 100 Spiele beispielsweise an der Außenlinie in internationalen Wettbewerben gemacht hat und der über viel Erfahrung und Reputation verfügt. Und das ist manchmal der Unterschied. Das ist die Stellschraube, um auf Augenhöhe manchmal mit einem Tor zu gewinnen und nicht mit einem Tor zu verlieren.
Allerdings ist die Zeit knapp für eine andere spielerische und taktische Ausrichtung des Teams. Nur 2 Monate vor der Olympia-Qualifikation jetzt dieser Wechsel. Wie groß ist das Wagnis?
Ja, das ist natürlich auch eine Diskussion gewesen, die wir sehr ausführlich im Präsidiumskreis diskutiert haben. Letztendlich ist es aber immer das Problem, dass man oftmals dann dazu neigt, zwischen zwei Übeln das kleinere zu wählen. Und wir haben uns letztendlich dann entschieden, einfach mal zu gucken, wo ist denn wirklich aus unserer Sicht mittel- und langfristig die bessere Perspektive. Und die lag dann für die Entscheidungsträger auf Seiten von Alfred Gieshausen, sodass wir uns letztendlich dann dafür entschieden haben. Und ich glaube, da kommt man auch in einen besseren Flow.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im internationalen Konkurrenzkampf nur ein erfahrener, ausgebuffter und auch gut vernetzter Trainer bestehen kann und dass das Experiment, auf einen jungen, weniger erfahrenen Trainer zu setzen, gescheitert ist?
Also ich würde nicht sagen, dass es nur so ist, aber aus meiner Sicht sind natürlich die Chancen deutlich besser, in der Außenlinie auch wirklich einen erfahrenen Trainer zu haben, der über entsprechende Reputation verfügt.
Kurzfristig lautet das Ziel die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele jetzt in Tokio im August 2020. Und wie lautet das Ziel dann für die Sommerspiele selbst?
Ja, also das kurzfristige Ziel ist, wie Sie eben genannt haben, natürlich erstmal die Olympia-Qualifikation und dann muss man gucken, wie die Auslosung ist und natürlich erfolgreich so gut wie möglich abzuschneiden. Das ist, glaube ich, gar keine Frage.
Was heißt so gut wie möglich?
Also es wäre schön, wenn wir um eine Medaille mitspielen würden.
Wie wichtig ist dieser Erfolg im Sommer der Handballnationalmannschaft auch für die Liga?
Also ich denke mal, wir hängen da mittlerweile sehr eng zusammen. Wenn man noch ein paar Jahre zurückreflektiert, dann muss man einfach sagen, haben Liga und Verband eher gegeneinander gespielt. Mittlerweile wissen wir bei den unterschiedlichen Interessen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und wir haben auch bei der Festlegung des neuen Fernsehvertrages oder des jetzt gültigen Vertrages natürlich auch davon profitiert, dass die deutsche Mannschaft damals Europameister geworden ist und die Sportart Handball natürlich in der Außendarstellung und in der medialen Wahrnehmung eine entsprechende positive Begleitung erfahren hat. Und vor dem Hintergrund sind wir immer so ein bisschen abhängig auch von der Lokomotive Nationalmannschaft.